Es ist die Big Show 728. Wir beginnen mit Fußball und ich freue mich sehr, dass wir eine wunderbare Dreierrunde inklusive meiner Person zusammenbekommen haben. Zum einen mit Sky, aber auch Amazon Prime-Kommentator Hannes Herrmann. Guten Morgen, Hannes.
Schönen guten Morgen.
Und mit Sebastian Wessling von der Funke Gruppe. Servus, Sebastian.
Einen schönen guten Morgen.
Jetzt habe ich mir gedacht, angesichts des sehr pragmatischen 1:0-Erfolges des BVB, Sebastian, dass ich die Sendung so eröffne und sage, naja, früher war mehr Lametta beim BVB. Und dann erinnere ich mich aber, Moment, die haben doch am ersten Spieltag in St. Pauli spät den Ausgleich hinnehmen müssen, haben vor den Augen von Hannes Herrmann in Turin zwei späte Ausgleichstore quasi hinnehmen müssen. Was ist es denn nun beim BVB, Sebastian? Ist es ist es Halligalli oder ist es Pragmatismus? Was herrscht vor?
Boah, da stellst du die Frage, die ich mir seit 5 Jahren ungefähr stelle. Ich kann sagen, was man gerne hätte, wäre so ein bisschen Kovacer Pragmatismus. Was man bekommt, ist bei dieser Mannschaft ja immer mal so, mal so. Also das ist immer schwierig einzuschätzen und zu tippen und zu erwarten, was man da bekommen wird.
Woran liegt es aus deiner Sicht? Weil das Personal und auch der Trainer, die haben ja nicht gewechselt und das, also sind ein, zwei Leute dazugekommen, aber so die Main Players
Ja.
sind ja nach wie vor da, Sebastian.
Ja, vielleicht ist das ja das Problem, weil das Thema zieht sich ja schon Ewigkeiten durch. Also, wenn wir jetzt beispielsweise auf das Spiel gucken gegen Juventus, danach stellt sich Gregor Kobel hin, wir müssen endlich lernen, erwachsener zu spielen. Das habe ich irgendwie schon die letzten 5 Jahre immer wieder gehört. Also, das
Ja.
ist ja kein ganz neues Thema. Das kriegen sie einfach nicht raus. Sie haben da Fortschritte gemacht unter Niko Kovac, aber ja, sind noch längst nicht da, wo sie sein wollen.
Hannes, ist der BVB, gibt es über, erste Frage, gibt es überhaupt einen Herausforderer des FC Bayern und wenn ja, ist da der BVB in der deutschen Bundesliga der erste Kandidat?
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es der BVB wird. Also es ist schon skurril, wie die Saison losgegangen ist beim BVB. Entweder sie machen es, ja, wie du gesagt hast, pragmatisch einfach gut, spielen zu null. Aber wenn es rappelt, dann rappelt es richtig. St. Pauli 3, Juve 4 Gegentore. Ich habe das Gefühl, der BVB hat irgendwie Probleme mit so Shifting Moments in Spielen umzugehen. Wenn alles nach Plan läuft, also ich rede nur über die Defensive, wenn da alles nach Plan läuft, dann spielen sie das wirklich seriös und ich finde auch in vielen Momenten erwachsen, das, was Gregor Kobel gefordert hat. Ja, auf St. Pauli, ich meine, da gab es einen späten Platzverweis, das sind dann eben so besondere Spielverläufe, wo der BVB Probleme zu haben scheint, da wirklich auch die Gedanken und die Struktur beieinander zu halten. Und das war eben in Turin genauso mit diesen letzten, was waren das, 150 Sekunden, wo sie eben nicht nur in einer Situation, sondern sich in zwei Situationen auch nicht nur individuell, sondern mannschaftlich nicht gut verhalten haben und dafür brutal bestraft wurden. Trotzdem sehe ich bei Borussia Dortmund, Sebastian hat es eben angedeutet, eine Entwicklung zum Positiven hin. Und deswegen glaube ich auch, dass sie in der Bundesliga eine Zeit lang zumindest dranbleiben können an den Bayern.
Darf ich mal ganz konkret, Sebastian, nach der Personalie Karim Adeyemi fragen, mit dem ich irgendwie ein persönliches Band fast habe, nachdem er in Salzburg gespielt hat? Und ich habe ihn natürlich nie persönlich gesehen, aber irgendwie beobachtet man so einen jungen Spieler ja. Und mein Eindruck war, dass vor einem halben Jahr der BVB sehr, sehr dringend darauf bedacht war, Karim Adeyemi loszuwerden. Der Spieler wollte nicht, wenn ich es richtig verstanden habe, losgeworden werden. Und jetzt hat er einfach einen schnellen Reifeprozess durchgemacht, Adeyemi. Mich dünkt, im Moment ist er wichtiger denn je.
Ja, da würde ich nicht widersprechen. Also das hat Sebastian Kehl jetzt auch gesagt nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Wir erleben gerade den besten Karim Adeyemi in seiner Zeit beim BVB.
Ah.
Könnte man jetzt natürlich auch sagen, die Latte lag bislang jetzt auch nicht so ganz hoch, aber es ist auf jeden Fall so, dass er einen klaren Reifeprozess durchgemacht hat. Das sagt er auch ganz, also sagt er auch selber. Wir hatten ihn im Sommer auch mal im Interview, da hat er das eigentlich sehr reflektiert gesagt, dass er gesagt hat, ja, ich habe mich
da weiterentwickelt auf persönlicher Ebene, auch auf fußballerischer Ebene. Da hat Niko Kovac auf jeden Fall geholfen. Da gibt es ja auch dieses berühmte Zitat von Karim Adeyemi, der tritt uns auch mal in den Arsch, wenn wir es brauchen. Und ich glaube, Karim Adeyemi ist einer, der so eine gute Mischung braucht aus in den Arsch treten und in den Arm nehmen. Das bietet ihm Kovac und er hat tatsächlich sich enorm entwickelt, finde ich. Gerade auch, was das Thema Arbeiten, also das berühmte Arbeiten gegen den Ball, was man ja in Deutschland so gerne hört und sieht, das macht er inzwischen wirklich sehr, sehr gut. Da hat er erstaunliche Fortschritte gemacht. Er ist ja wirklich mit vollem Einsatz und Eifer dabei und macht das auch richtig gut, grätscht auch immer wieder gegnerische Spieler ab und er trifft vorne einfach deutlich bessere Entscheidungen. Also das ist, und gepaart mit dem, was er sowieso schon mitbringt, mit wirklich Tempo, was er ja hat, mit Abschlussstärke, die er hat, der hat ja wirklich eine herausragende Schusstechnik, kann das eine richtige Waffe sein. Und von daher, also im Moment denkt niemand beim BVB darüber nach, ihn zu verkaufen. Im Gegenteil, die würden jetzt sehr, sehr gerne den Vertrag verlängern, der 2027 ausläuft. Was ein bisschen schwierig dadurch ist, dass Karim Adeyemi jetzt in letzter Zeit schon zum zweiten Mal den Berater gewechselt hat und man immer wieder von vorne anfangen muss. Und während das mit der Agentur Roof vermutlich etwas einfacher gewesen wäre, ist jetzt Jorge Mendes der Ansprechpartner, der ist ja, nicht immer ganz einfach für die Vereine in der Zusammenarbeit, weil er sehr genau weiß, was er kann und was er will. Ja, muss man mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber grundsätzlich möchte man ihn beim BVB gerne behalten und eigentlich fühlt er sich auch sehr wohl in Dortmund.
Ja, das bringt uns ja fast auf ein größeres Thema, Hannes. Muss man mittlerweile mit Spielern wie Karim Adeyemi eben wirklich so schnell als möglich verlängern, bevor sie dann von Sunderland für 75 Millionen Euro, die kein deutscher Verein außer die Bayern aufbringen könnten? Es ist schon wir haben es ja die letzten Wochen auch gehabt, es ist schon eine neue Welt irgendwie da draußen, oder?
Ja, ich würde auch einen Wechsel in die zweite englische Liga nicht ausschließen.
Ja,
Ja.
genau, zu Wrexham. Bitte zu Wrexham. Das wird mir gut gefallen, ja.
Ja, muss man wahrscheinlich tun. Es ist ja auch immer ganz spannend zu sehen, bei welchen Spielern dann so Richtung Vertragsende die Formkurven dann wieder nach oben gehen. Weil die offenbar auch genau wissen, okay, jetzt zählt's, jetzt kommt's drauf an, jetzt ist man vielleicht noch mal extra scharf, möchte jetzt Karim Adeyemi da gar nicht unterstellen, da ist noch lange genug Laufzeit auf seinem Vertrag drauf, aber um da sportlich auch noch mal kurz einzuhaken, es ist für Borussia Dortmund ja auch ein Geschenk, dass Karim Adeyemi gerade so gut drauf ist, also nicht nur was das Toreschießen angeht und die Entscheidungsfindung vorne, sondern finde ich auch, was das Arbeiten gegen den Ball angeht. Und das haben die auch dringend nötig, weil so in den ersten Matches fand ich es schon krass, wie abhängig der BVB von Serhou Guirassy ist. Und wenn da jetzt eben noch einer kommt, der regelmäßig trifft, ein Spieler, der auch Spiele entscheiden kann. Jetzt gab es zwei Matches hintereinander, bei denen Guirassy mal nicht getroffen hat. Also das hilft, glaube ich, der ganzen Mannschaft, wenn die da sehen, oh, da gibt es auch noch einen, der wichtig ist vorne. Und diese Abhängigkeit von Guirassy dann vielleicht doch nicht ganz so groß ist, wie es nach den ersten paar Spielen in dieser Saison den Anschein gemacht hatte.
Zum Thema Vertrag vielleicht noch ein letztes. Also für einen Verein wie der BVB, das ist eigentlich der normale Lauf der Dinge. Der Vertrag endet jetzt 2027. Das heißt, du musst im Sommer eigentlich Klarheit haben, ob er verlängert oder ob du ihn verkaufst, weil du ihn ja nicht ablöst. Du willst nicht mit einem Spieler, dessen Vertrag, also mit einem Spieler dieser Kategorie, der noch relativ jung ist und ordentlich Ablöse bringen könnte, willst du ja nicht ins letzte Jahr gehen, ins letzte Jahr gehen, wo dann dein Vertrag ausläuft, sondern da willst du im Sommer eigentlich die Klarheit haben, verlängert er oder verkaufst du ihn für viel Geld. Deswegen ist jetzt tatsächlich der Zeitpunkt einfach, wo diese Gespräche stattfinden müssen. Also natürlich ist die Bedrohungslage sozusagen durch England noch ein bisschen größer, aber die Situation ist einfach beim BVB immer schon so gewesen, dass du so 1,5 Jahre vor Vertragsende musst du eigentlich so langsam anfangen, mal Klarheit zu schaffen.
Okay. Jetzt überlege ich gerade schon ganz, ganz akribisch, gab es mal ein Brüderpaar, wo der Jüngere dann besser war als der Ältere? Hannes ist ja auch ein Tennis-Afficionado. Da fallen mir natürlich die Williams-Schwestern ein, wo Venus die Latte sehr hoch gelegt hat, aber Serena noch relativ elegant drüber gekommen ist mit dem Fosbury-Flop. Was hätte man von Joby Bellingham erwarten dürfen, realistischerweise, und was ist bislang eingetreten? Vielleicht du, Sebastian, weil du dann doch beim BVB ein bisschen näher dran bist noch.
Also erstmal so ein Brüderpaar fällt mir das Brüder-Trio Boateng ein. Das könnte man vielleicht
Ah, okay,
heranführen, weil
ja.
da hat es der Älteste ja nicht in die Bundesliga geschafft.
Die
Aber
Kovacs vielleicht, die Kovac, oder? Ist doch auch ein Brüderpaar, Nico und Robert. Wer war da der
ja.
Bessere von den beiden? Ja, okay.
Das ist ja gute Frage. Möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Sonst kriege ich, egal was ich jetzt sage, vom anderen kriege ich aufs
Kriegst du
Dach.
Ärger? Ja.
Genau. Also zum Thema Bellingham, das ist natürlich, also es kommt jetzt natürlich genau das auf, wovor Jude Bellingham ein bisschen Respekt hatte, als er hinkommt, nämlich diese Vergleiche mit seinem Bruder, die lassen sich ja nicht verhindern. Nun ist das Problem halt, dass sein Bruder ein absolutes Ausnahmetalent ist. Und das kann man natürlich von Jude Bellingham nicht noch einmal so erwarten. Also das ist natürlich bei Fans, bei Beobachtern ist diese Erwartungshaltung schnell da. Der muss doch irgendwie nach 3, 4 Spielen hier schon prägend für das Spiel sein. Was jetzt für so einen jungen Burschen, der aus der zweiten englischen Liga kommt, der erstmal jetzt keine wahnsinnig faire Erwartungshaltung ist. Deswegen bei BVB selbst hat man das so ein bisschen schon intern so ein bisschen anders einsortiert, gesagt hat, der muss natürlich schon noch einiges lernen. Der kommt, wie gesagt, aus der zweiten englischen Liga. Die spannende Frage ist, ob das Joe Bellingham auch so sieht oder ob das vor allem seine Eltern auch so sehen. Da gab es ja diesen berühmten Vorfall, als er früh ausgewechselt wurde, dass dann auf einmal der Vater im Kabinengang auftaucht und so gar nicht begeistert ist. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht, weil die Familie Bellingham ist schon sehr von sich und ihren Söhnen überzeugt und hält so gar nicht viel von langsamer Entwicklung und Heranführen. Aber das ist eigentlich, also wie gesagt, wenn dieser Bruder nicht gewesen wäre in Dortmund, wäre das ja gar kein Thema. Ne? Da kommt ein junger Spieler, der ist 19 Jahre jung, der kommt aus England, aus der zweiten Liga. Klar, dass er nicht von Spieltag an alles in Grund und Boden spielt. Da wäre es nicht so ein großes Ding. Jetzt hat man natürlich Vergleiche mit dem Bruder, durch ist ein großes Ding. Man hat vielleicht ein bisschen mehr, das dann schon eingestanden, ein bisschen mehr schon von ihm erwartet. Also weil bislang so die Auftritte, die er hatte, da war jetzt irgendwie, wenn man auf die Werte guckt, waren die gar nicht schlecht, alles okay, Passquote und so weiter, aber da war dann irgendwie viel Pass nach hinten und zur Seite, also viel Mutloses dabei und wenig, was so richtig dem Spiel was gegeben hat. Also war jetzt nie richtig, richtig grottenschlecht, aber jetzt auch nicht irgendwie so, dass man gedacht hat, er hat dem Spiel irgendwie einen Mehrwert gegeben.
Okay, gut. Die Dortmunder spielen in Mainz an diesem Samstag um 15:30 Uhr. Hannes, wenn wir uns mal das jetzt ein bisschen globaler anschauen, wahrscheinlich sind es die Dortmunder, die am ehesten den Bayern gefährlich werden können. Hat sich aus deiner Sicht eine andere Mannschaft, also Frankfurt hätte ich sofort auch genannt, und da verlieren die 4-3 zu Hause, gehen natürlich in einem Freakspiel gegen Union Berlin. Und plötzlich hat Leipzig 9 Punkte gegen den Abstieg gesammelt. Ich kenne mich nicht recht aus. Bist du bei den Frankfurtern auch ein kleines bisschen irritiert, wie das jetzt innerhalb von 3 Tagen nach diesem Hoch in der Champions League so in die Hose hat gehen können?
Nee, überhaupt nicht, weil du hast die Vorlage ja gegeben, das Hoch in der Champions League und dann 3 Tage später Bundesliga-Alltag. Das ist genau die Kunst und das ist eben etwas, das die Frankfurter nicht jedes Jahr haben, in der Königsklasse zu spielen. Das haben wir beim VfB Stuttgart in der letzten Saison auch gesehen, dass das dann nicht so einfach ist mit diesen Highlight-Spielen, wenn man das als Verein, auch als junge Mannschaft nicht gewöhnt ist. Das hinzubekommen ist eine große Kunst. Das kann der BVB besser, würde ich schätzen. Das haben sie jetzt ja auch schon ganz ordentlich hinbekommen zum Auftakt. Jetzt gehen die englischen Wochen los. In ein paar Wochen wissen wir noch mehr. Also ich glaube schon, dass Borussia Dortmund, vor allem auch finde ich so, wie sie aufgestellt sind, da Möglichkeiten hat, eine Zeit lang dran zu bleiben an FC Bayern. Für wie lange das dann wirklich reicht und ob das ein Zweikampf um den Titel wird, weiß ich nicht. Aber natürlich sind die Bayern der ganz klare Favorit. Leverkusen habe ich aktuell überhaupt keine Ahnung, wo das gerade hinführt. Das ist, muss man auch erstmal beobachten mit dem neuen Trainer und was sich da überhaupt für eine neue Hierarchie in der Mannschaft entwickelt. Ich halte Eintracht Frankfurt für eine wahnsinnig talentierte Mannschaft, die auch immer wieder ein Highlight setzen wird. Und vielleicht könnte eines dieser Highlights sein, dass sie es tatsächlich schaffen, durch diese unglaublich schwierige Ligaphase zu kommen und am Ende die K.O.-Runde der Champions League zu erreichen. In der Bundesliga werden die eine ordentliche Rolle spielen. Die Frage ist, ob die jetzt da neben den Aufgaben in der Königsklasse oben die Bayern angreifen können. Halte ich für schwierig.
Dino Topmöller hat das neulich eigentlich auch ganz schön gesagt in einem Interview, beziehungsweise im Darf ich hier konkurrierende Podcasts nennen, darf ich, ne?
Unbedingt, hau rein, ja.
Ja, er hat das im Phrasenmäher-Podcast bei der Bild eigentlich ganz schön erklärt, dass er gesagt hat, ja, also er hat ja noch eine relativ junge Mannschaft. Klar, die haben irgendwie schon Erfahrung in der Europa League gesammelt, aber ist dann doch noch mal was anderes, wenn du weißt, irgendwie, boah, demnächst ertönt diese Hymne und ich spiele dann gegen Liverpool und gegen Barcelona. Das ist schon noch mal auf eine andere Art und Weise im Kopf, als wenn du gegen Klusch oder so jemand spielst, ohne den zu nahe zu treten. Und das beschäftigt natürlich Spieler und das macht was mit denen. Und wenn du da diese Erfahrung nicht hast, dann ist das dann tatsächlich einfach schwierig, dass wirklich die allerletzten 100% dann in jedem Spiel einfach da sind. Und wenn du also auch dieses Thema Reisen, mental dann immer da sein, alle 3 Tage dich irgendwie auf was Neues einstellen, da brauchst du einfach nur eine gewisse Routine drin und die kann Frankfurt noch gar nicht haben mit den relativ jungen Spielern, die sie haben. Von daher ist das, ja, wie schon gesagt wurde, nicht wahnsinnig verwunderlich, dass sie hier und da was liegen lassen werden. Ich halte sie trotzdem für gut. Ich glaube aber auch, dass der BVB allein aus Mangel an Alternativen vermutlich erster Bayernjäger wird, wobei ich dann gespannt bin, wie sehr man dann von einem Jäger wird sprechen können auf Strecke.
Tja, also Bayern gegen Bremen, das hört sich schon a priori nicht gut an, vor allen Dingen nach Bremen, nachdem Bremen so untergegangen ist gegen Freiburg. Jetzt hätte ich gerne mit euch beiden noch ein Wort verloren über einen Spieler, den Sebastian auch aus allernächster Nähe beobachtet hat und der tatsächlich mit dem Ballon
Evermore.
d'Or, mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet wurde. Wo ich auch sagen muss, früher war es nur eine Frage, bekommt ihn Messi oder Ronaldo? Jetzt hatten wir letztes Jahr dieses Theater um Rodri, der ihn bekommen hat, und Real Madrid ist nicht angereist. Und irgendwie war es schon klar, dass Dembélé ihn gewinnen wird, weil eben PSG die Champions League gewonnen hat. Ansonsten glaube ich schon, dass es Lamine Yamal geworden wäre. Wurscht. Jetzt weiß ich nicht. Hat sich Dembélé, habe ich irgendwas übersehen? Natürlich hat er Tore geschossen. Oder musste man einfach jemanden, Hannes, denkst du, musste man einfach jemanden aus den Reihen des Champions-League-Siegers nehmen und in Gottes Namen, dann nehme ich halt jemanden, der schon ein kleines bisschen bekannt ist.
Ja, ich habe da vor 2, 3 Tagen oder als die Wahl kurz bevorstand, auch ein bisschen drüber diskutiert. Offenbar ist es so, dass es dann sehr meritokratisch abläuft. Einer aus dem Siegerteam der Champions League oder der halt sehr weit gekommen ist in dem Wettbewerb, was ja also zum Teil auch Sinn macht, kriegt dann das Ding. Für mich ist in der letzten Saison eigentlich ist Mohamed Salah ein No-Brainer. Aus meiner Sicht muss der den Preis gewinnen, auch wenn der FC Liverpool dann überraschend früh ausgeschieden ist. Aber die haben ja auch mal übers erste halbe Jahr die komplette Champions League dominiert, hatten dann Pech bei der Losung und dass PSG dann gerade in Form gekommen ist, verlieren da ganz knapp im Elfmeterschießen. Aber was der für Zahlen abgeliefert hat, ich habe es jetzt gerade nicht 1:1 vorliegen, aber es ist unglaublich. Nicht nur in der Premier League, auch in der Champions League. Für mich wäre es Mohamed Salah gewesen in der letzten Saison und den Rückgriff auf die letzte Spielzeit auch. Ich fand das toll, dass Rodri den Preis gekriegt hat, dass nicht immer nur die Knipser und die Ballkünstler da vorne es kriegen, sondern auch mal die Strategen, die so unglaublich wichtig sind für die Mannschaft, die dann gar nicht immer in der ersten Reihe stehen, dass sich Rodri da durchsetzen konnte. Völlig berechtigt. Und bei Dembélé, ja, ist in Ordnung, aber also für mich bewegt und begeistert, haben andere Spieler mehr.
Ja, für mich war bei Rodri natürlich auch der Fakt, dass Spanien Europameister geworden ist. Das spielt ja dann auch immer eine Rolle, wer die großen Kontinentalmeisterschaften gewinnt. Aber war das absehbar, Sebastian? Also natürlich war es nicht absehbar, aber überrascht dich diese Entwicklung von Dembélé, der in Barcelona, also mein Sohn, der wirklich in Barcelona Bettwäsche schläft und jedes Spiel sieht, ist jetzt nicht so wahnsinnig gut auf Dembélé zu sprechen, ja? Und dass er diese Entwicklung nimmt.
Ja. Ja, das Ganze hat ja 2 Ebenen. Also sportlich würde ich sagen, war das absehbar. Also da, als er damals hier in Dortmund angefangen hat, ich weiß, es gab ein erstes Testspiel, das war, jetzt lass mich nicht lügen, in Erkenschwick damals. Da habe ich erstmals Dembélé in Aktion gesehen und da bin ich nach Hause gefahren und war unfassbar begeistert. Ich habe noch nie einen jungen Spieler gesehen, der das konnte, was er konnte, der wirklich in diesem Tempo so mit dem Ball umgehen konnte, diese Dribblings, die er drinne hatte, das war Wahnsinn. Und er hat sich in diesem Jahr dann auch noch unfassbar schnell entwickelt. Als er kam, war er taktisch einfach, boah, komplett unbedarft, hat falsche Entscheidungen am laufenden Band getroffen, hat sich in dem einen Jahr so brutal gut entwickelt. Also rein von den Anlagen her, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt damals auch ein Zitat von Ralf Rangnick, der damals gesagt hat, entweder Mbappé oder Dembélé werden Weltfußballer, wenn Messi und Ronaldo mal nicht mehr sind. Dann kam natürlich die ganze persönliche Geschichte dazu, die jetzt eher schwierig war. Von daher, also da, ich hatte dann an die Karriere von Dembélé eigentlich irgendwann einen Haken dran gemacht, nach 1, 2, 3 Jahren Barcelona. Also hätte nicht gedacht, dass noch mal sowas kommt. Jetzt bin ich bei Paris nicht so ganz nah dran, aber ein paar französische Kollegen, die erzählen mir schon, dass er sich dann da auch noch mal ordentlich weiterentwickelt hat. Gerade jetzt, als dann die großen Namen alle weg waren, dass er da tatsächlich zu einer Art Leader geworden ist. Vielleicht nicht ganz so Effenberg-mäßig, wie man das kennt, aber schon jemand ist, der diese Mannschaft dann auch getragen hat und da eine wichtige Rolle gespielt hat. Von daher kann ich so meinen Frieden machen mit der Entscheidung. Also zumal es ja auch in den Kriterien durchaus vorgesehen ist, dass mannschaftlicher Erfolg da auch honoriert wird. Also es geht ja um Persönlichkeit, es geht um individuelle Leistung, es geht aber auch um mannschaftlichen Erfolg. Von daher, wenn man das alles zusammenbringt, dann finde ich das durchaus okay, dass es Dembélé geworden ist. Überraschend natürlich, aber also wie gesagt, die Leute, die jetzt näher dran sind bei Paris, die waren jetzt nicht ganz so überrascht, weil sie sagten, der hat sich da schon auch jetzt in dem einen Jahr nochmal richtig zu einem Anführer dieser Mannschaft entwickelt.
Ja, und trotzdem, weil Hannes das ja angesprochen hat, ja, also natürlich ist PSG unfassbar in Form gekommen dann, gerade vor den Matches gegen Liverpool. Und das erste Spiel in Paris, das muss PSG gewinnen, das verlieren sie. Aber wer sich erinnern kann, im zweiten Spiel in Liverpool, da hat PSG natürlich auch unfassbar viel Glück gehabt, ja, und einen unfassbaren Donnarumma im Tor. Und dann im Elfmeterschießen kann alles passieren. Also mit Mo Salah hätten, glaube ich, auch alle gut leben können und müssen.
Ja, das ist
Überhaupt
ja
keine
immer das
Frage.
Ding bei diesen individuellen Auszeichnungen, ne? Also das ist ja am Ende ist eine Geschmacksfrage. Ich bin eh kein riesengroßer Freund davon, weil das ist halt ein Mannschaftssport, einen rauszupicken ist ja immer. Du tust ja irgendwie 20 Spielern automatisch Unrecht, wenn du einen rausnimmst, weil ich finde, Mo Salah wäre mindestens genauso eine gute Wahl gewesen. Natürlich, du hättest auch Lamine Yamal nehmen können, der vielleicht individuell die stärkere Saison gespielt hat, aber dann im entscheidenden Moment halt das Pech hatte, dass die Mannschaft als Ganze nicht so performt hat. Also da gibt's immer genügend, die du, finde ich, nehmen kannst, ohne dass du was verkehrt machst. Von daher kannst du es genauso gut auswürfeln. Dann kannst du dir 10 Leute raussuchen, was auswürfeln, was auch nicht so viel verkehrt. Das ist halt die Schwierigkeit mit individuellen Auszeichnungen in so einem Mannschaftssport, wo individuelle Leistung immer nur zum Teil halt dann auch wirklich in allen Verästelungen gut greifbar und bewertbar ist.
Okay. So, wie werden die Würfel an diesem Wochenende fallen? Hannes, wo werden wir dich hören?
Ihr werdet mich hören in der zweiten Liga am Sonntag. Duell zweier Altmeister, Traditionsvereine, Nürnberg gegen Hertha. Krisenduell.
Herrlich. Ja, das ist ein Riesenduell, noch mit Miroslav Klose und im Anschluss
Ein
haben wir nächstes.
Krisenduell und ein Riesenduell obendrein. Ja, ist
Obendrein.
richtig.
Und
So ist es.
ist der nächste Woche schon wieder Champions League? Bist du da wieder im Einsatz?
Ja, so ist es. Da melde ich mich aus Paphos, beziehungsweise um genau zu sagen, Limassol. Es wird ja nicht in Paphos gespielt, sondern in der Ortschaft nebendran. Die haben ein Stadion, das den UEFA-Kriterien entspricht. Insofern Dienstagabend 21 Uhr, Paphos gegen Bayern.
Ja, bitte. Kann man nicht lernen, sowas. Das ist ja wie bei Sturm Graz, die letztes Jahr in Klagenfurt spielen mussten. In diesem Jahr in der Europa League dürfen sie aber in Graz spielen. Sebastian, wirst du nach Mainz unterwegs sein?
Nein. Ich
Nein.
werde nicht nach Mainz oder Hilfe. Nein, ich werde am Freitagabend mir den FC Schalke zu Gemüte führen,
Oh.
der die Spielvereinigung Greuther Fürth empfängt. Und dann am Samstag aller Voraussicht nach auch ein Krisenduell, nämlich VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf.
Okay, wobei die Schalker natürlich, wie ich gelesen habe, eigentlich gar nicht so in der Krise sind, weil die Null widersteht, obwohl das
Nein, nein, die
Hübschstadion
Schalker
ist.
nicht. Nee, die Schalker sind gar nicht in der Krise. Die
Nee, nee.
sind vierter Platz. Also, oder
Ja.
vierter? Weiß ich gar nicht. Ich habe die
Machen es
Tabelle
sehr
nicht im
gut,
Kopf, aber
ja. Schalker macht sehr
die sind
gut.
gut drauf. Da läuft es gut. Also, das Krisenduell bezog sich nur, als war anknüpfend
Okay,
ne,
an
also,
Nürnberg und
ja,
Hertha.
genau. Genau.
Okay.
Das, also, Schalke gar nicht. Aber Bochum-Düsseldorf, das ist ein veritables Krisenduell. Ja.
Stimmt.
Wir freuen uns drauf. Danke, Hannes. Danke, Sebastian. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 728.